Wollen Sie anfangen, bitte?
Ja, dann fange ich gleich gerne mal an mit der Sexualaufklärung, die quasi nicht stattgefunden hat. Also wie ich jung war, wir haben das alle so irgendwie erfahren unter der Hand und nicht besonders, ich soll sagen, kompetent. Und dann war es so, dass natürlich als junges Mädchen, also die Pille war ja damals noch nicht offiziell erhältlich, auch wieder unter der Hand, und mein damaliger Freund, beziehungsweise später dann noch Ehemann und dann Ex-Ehemann, und jetzt ist er inzwischen leider schon gestorben, mir die besorgt hat, und die habe ich genommen. Und ich muss ehrlich sagen, ich war immer erleichtert, wenn endlich die Regel da war. Also das war immer vorher ein Zittern, und dann war sie da, und dann, ja. Abtreibung war natürlich überhaupt kein Thema, das war verpönt. Aber ich habe gewusst von einigen damaligen Freundinnen bzw. halt Bekannten, die in einer Notsituation, und das ist, die waren schwanger, und die haben sich dann, so wie Sie vorhin auch erwähnt haben, nach Kroatien begeben müssen und nach Ungarn. Und ich war dann in einer ähnlichen Situation, also die Pille habe ich dann nicht mehr vertragen. Ich habe dann sogar schon zwei Kinder gehabt und war dann wieder schwanger und wollte unbedingt kein Kind. Und mein Mann auch nicht, nein, das wollten wir einfach nicht. Und da war aber die Fristenlösung gerade erst im Entstehen, das muss wohl 75 gewesen sein. Und wir haben schon überlegt und uns erkundigt, wo man denn hinfahren könnte, um den Schwangerschaftsabbruch durchzuführen. Und dann war es so, dass die Fristenlösung, die ist im rechten Moment gekommen. Also ist sie gerade ausgegangen. Es war wirklich eine große Erleichterung. Wobei ich sagen muss, die Behandlung im Krankenhaus war nicht sehr nett. Also die waren, wie soll ich sagen, man hat wirklich das Gefühl gehabt, man hat da jetzt ganz was Schlimmes vorher getan und jetzt macht man noch was Schlimmeres, wenn man dieses Kind nicht will. Ja, das wäre halt im Kurzen, so kurz gesagt, meine Erfahrung. Und ich muss dann sagen, bin dann noch einmal schwanger geworden, ungewollt. Und da war ich dann, wie heißt denn das, am Fleischmarkt in dieser Ordination für Schwangerschaftsabbrüche, die sehr freundlich waren. Ich muss sagen, es hat natürlich auch viel Geld gekostet. Und es war gar nicht schön, dort überhaupt hineinzukommen, weil da sind die gestanden mit ihren Tafeln, mit den Ungeborenen und, weiß ich nicht, Mörderinnen und das. Ja, ganz, ganz unangenehm. Und was ich natürlich besonders unpassend gefunden habe, wenn man das überhaupt so sagen kann, dass da auch Männer dabei waren. Die sind da mitgegangen. Es ist so ein bisschen ähnlich wie die Situation, glaube ich, jetzt in den USA, wo auch die Männer so laut schreien, dass das nicht sein darf, dass die Frauen...
Bei den Demonstranten, meinen Sie,
ja, Männer? Bei den Demonstranten.
Ja, bei den Demonstranten sind ja. Männer dabei. Ja, ja. Ganz, ganz fundamentalistische.
Genau, genau. Ja, und die Fans, also wirklich einen furchtbaren Rückschritt, wenn das wieder verboten werden würde. Und die Frauen wieder in solche Lagen gebracht werden, was mache ich jetzt, wo fahre ich hin? Weil das macht ja niemand, weil das so lustig ist oder weil das war irgendwie, das hat eigentlich nur lang gedauert, bis das irgendwie verarbeitet war. Und wenn ich das vielleicht jetzt auch noch erzählen darf, ich habe so, das war so um 2000, meinen Vater begleitet, der ist damals sehr krank geworden, also ein bisschen, erst ein bisschen dement und dann ziemlich dement, und auf jeden Fall, ich habe ihn begleitet, und das war eine sehr schwierige Situation, weil ich war gerade geschieden, habe einen neuen Job gehabt und dann ist der Vater krank geworden, das war ja auch sehr belastend. Und da habe ich so eine Familienaufstellung gemacht, weil ich mir erhofft habe, da finde ich irgendwelche Lösungen für mein Problem. Und das Interessante war, der Vater war dann überhaupt nicht mehr Thema, sondern Thema waren dann die abgetriebenen quasi Kinder. Wobei, ja, weiß ich nicht, was man davon halten soll, von solchen Dingen. Na, jedenfalls, mir hat das damals eigentlich trotzdem geholfen, obwohl der Vater dann nicht mehr das Thema war, sondern die abgetriebenen Kinder.
Interessant.
Ja, ist schon interessant, weil es interessant war auch, dass quasi da sich herausgestellt hat, ob das stimmt oder ob man das, weiß ich nicht, nachprüfen kann man sowieso nicht. Das war zweimal dasselbe Kind, das sich abgetrieben hat. Das war zweimal ein Mädchen. Also es war ein Mädchen. So, ja.
Ist das jetzt bei der
Familienaufstellung? Ja, bei der Familienaufstellung.
Okay. Aber wie zweimal dasselbe Kind, das verstehe ich jetzt nicht.
Naja, einmal zurückgeschickt und das ist dann, das ist ein bisschen esoterisch, gebe ich zu. Einmal zurückgeschickt, dann noch einmal schwanger geworden, das Kind ist zurückgekommen, wollte eigentlich. Wollte auf die Welt kommen.
Ich habe das auch mal überlegt, Familienaufstellung. Das war modern. Gell? Das war
eine das Zeit lang, ja, das war so, was ich ja so um die 2000er Jahre war. Das war irgendwie so ein Jahr.
Ich habe auch das Buch gelesen von dem Pfarrer, glaube ich, der das oder irgendein.
Ich muss ehrlich sagen, das ist so lang her, es fällt mir nur jetzt ein, wo damit. Nein, das war warten, dass der solche Familienaufstellungen.
Da gibt es Therapeuten, die das anbieten, aber ich glaube, ursprünglich war das ein Pfarrer, der diese Methode entwickelt hat, wo man entweder Protagonist ist oder.
Ja, genau.
Und Sie haben sich als Begleitung aufstellen lassen?
Nein.
Oder als Sie waren die.
Ja, ich quasi als Betroffene. Das war immer eine bisschen schräge Geschichte, aber gut.
Aber wegen dem Vater sind Sie hingegangen und dann
kommt. Wegen dem Vater bin ich hingegangen und dann sind diese Kinder zum Vorschein gekommen. Ja. Vielleicht war es auch, ich meine, das waren sehr junge Seminarleiter, sage ich jetzt einmal.
Wunderbar,
oder? Ja, die noch nicht sehr viel Erfahrung gehabt haben, glaube ich. Und die einen, wie soll ich sagen, nicht wirklich gut begleitet haben. Also das war nicht so. Na gut, egal, ich habe es probiert.
Man probiert.
Ich muss sagen, ich habe es schon wieder vergessen inzwischen. Und das ist mir nur jetzt eingefallen im Zusammenhang mit den.
Dass das also doch Thema, das Thema kann irgendwie aufgehen. Ja, also
das kann aufgehen. Ich glaube, es kann deswegen aufgehen, weil es war ja nicht so, es hat ja nach diesen Abbrüchen keine Begleitung gegeben. Das war einfach dann vorbei und jetzt schau, wie es damit zurechtkommst. Und im Nachhinein habe ich mir gedacht, also wirklich verwunderlich ist das nicht, dass einem da schlecht geht hinterher und ziemlich lang. Aber ich war abgelenkt von meinen zwei Söhnen.
Ja, das wäre jetzt eben die Frage des Zeitpunkts, wenn man das jetzt eingrenzen kann. Wenn Sie 47 geboren sind, wann haben Sie das erste Kind gekriegt?
Das erste Kind habe ich 70 gekriegt, 1970, da war ich 23 und das zweite dann 74.
Ah, doch in kurzem.
Ja, drei Jahre.
Ja. Und Sie waren verheiratet und.
Verheiratet, ja.
Sie sind die erste Interviewpartnerin, die verheiratet war und
also?
Ja, weil die anderen waren bis jetzt alle 17 und 18 Jahre alt, also sehr, sehr jung.
Naja, so jung war ich nicht mehr. Wie gesagt, ich glaube, es war 75, bilde ich mir ein. Also da war ich jetzt nicht mehr so jung, aber ich habe ziemlich lang gebraucht, um überhaupt erwachsen zu werden.
Sie sind jung geheiratet, gell?
Ja, mit 20. Mein Mann war nur jünger. Der hat ja noch studiert. Na egal, so war das, ja.
Ja. Dankeschön zuerst einmal. Und
ja, bitte gerne.
Aber jetzt gehen wir in die Tiefe. Sie konnten den Abbruch doch in Wien machen.
Ja.
Wie haben Sie von der Möglichkeit erfahren oder mit wem haben Sie geredet?
Von der Möglichkeit erfahren, das war, glaube ich, das war öffentlich bekannt gemacht, dass es diese Möglichkeit gibt für Frauen, eine Schwangerschaft abzubrechen. Und soweit ich weiß, also ich war damals in der Semmelweis-Klinik und der Schwangerschaftsabbruch war kostenlos. Also das war richtig eine Krankenkassengeschichte dann. Was natürlich auch eine Erleichterung war, man hat halt die ganzen Demütigungen und die Unfreundlichkeiten in Kauf nehmen müssen. Ja, und was vielleicht auch interessant ist, Man musste vorher ein Beratungsgespräch führen. Warum und weshalb? Und das war eigentlich das Ziel von diesem Gespräch, glaube ich, war, dass man seine Meinung ändert und dieses Kind bekommt. Also das war schon eine Hürde.
Wo hat das Gespräch stattgefunden oder wer hat
das? Ich glaube, das kann ich mich nicht mehr so genau erinnern, ich glaube, das war in der Klinik.
In der Klinik?
Ja.
Vor dem Abbruch? Oder waren da noch Tage zum Überlegen oder wie ist das?
Also das war nicht so, also das Gespräch und dann nach der Abbruch, sondern das Gespräch und dann der Abbruch, weiß ich nicht, da war schon Tage dazwischen. Mhm.
Also sozusagen
eine
Bedenkfrist sozusagen.
Quasi.
Und wer hat das Beratungsgespräch geführt?
Ich muss ehrlich sagen, ich kann mich nicht mehr erinnern, ob das da eine Ärztin war.
Muss man da argumentieren, wie man zu dem Entschluss kommt?
Ja, man musste argumentieren, dass das ein wohlüberlegter Entschluss ist und dass man muss da irgendwie, wie soll ich sagen, verständlich machen, dass man das Kind auf keinen Fall haben will. Da waren ja dann die Optionen, ja, dann kriegen Sie halt das Kind und geben Sie es zur Adoption frei, war auch ein Vorschlag, das kommt natürlich nicht in Frage, das ist ja, weiß ich nicht, ja. Wahrscheinlich, wenn es schon zu spät ist für einen Abbruch, wird man sich vielleicht dazu entschließen, ich weiß es nicht. Aber das war überhaupt kein Thema. Mhm. Auf jeden Fall war das eine große Erleichterung. Da bin ich dem Bruno Kreisky noch heute dafür dankbar, oder weiß ich nicht, oder der Frau Donald, der sowieso in vielerlei Hinsicht her.
Es ist interessant, weil Kreisky selber gar nicht so dafür war, weil sie haben ihn überzeugt. Die Frauen in der Partei, ja, auch die älteren Genossinnen haben gesagt, die haben das.
Ja.
In der Ersten Republik, die haben dafür mitgemacht. Das war ja Thema. Ja. Sie haben es ja schon 26 im Parteiprogramm drin gehabt.
Ja, das weiß ich gar nicht.
Aber es war in der Ersten Republik, also die Frauen in der Ersten Republik und im Krieg natürlich, haben da einiges mitgemacht und haben sich erinnert auch.
Mhm. Ja,
und wollten. Und wollten da Reform haben. Aber der Kreisky wollte das Verhältnis zur katholischen Kirche nicht gefährden.
Ja, der Kreisky ist ja, wie soll ich sagen, dem Großbürgertum eigentlich, wie sagt man da, kommt aus dem Großbürgertum, sagen wir mal so. Und war sicher in manchen seiner Ansichten sehr konservativ, denke ich mir mal. Obwohl er natürlich, weiß ich nicht, wie halt viele Männer und er auch, ich meine, der war verheiratet und hat dauernd irgendwelche Frauengeschichten so nebenbei gehabt, das hat kein Thema, also das hätte überhaupt niemand bereden wollen.
Das hätte auch in der Presse kein Wiederhol gefunden.
Nein, das war nicht.
Ein anders,
ja.
Wie haben Sie überhaupt die Zeit erlebt?
Frau Maria, das war, also erstens einmal, ich bin ja keine sogenannte 68erin, zum Beispiel die Marianne, die ja einiges jünger ist als ich. Ich war in der Zeit beschäftigt, zwei Kinder großzuziehen und dann, wenn möglich, ein bisschen noch zu arbeiten. Habe aber erst wieder zu arbeiten begonnen, mit der Jüngere, schon 6 Jahre alt war, das zu bewältigen und eine etwas schwierige Ehe. Also politisch nicht sehr interessiert.
Sie waren einfach beschäftigt. Darf ich fragen, was Sie beruflich gemacht haben? Wie war Ihr beruflicher Werdegang?
Ja, ich habe die HAK gemacht und nach der Matura eigentlich gleich begonnen zu arbeiten in verschiedensten Jobs.
In Wien oder
in Wien?
Okay.
In Wien.
Sie sind also nur in Salzburg
geboren? Ich bin nur geboren in Salzburg,
okay. Aber
sind dann
auch
in Wien aufgewachsen, genau. Mhm. Und habe halt dann verschiedene Jobs gemacht. Das war damals noch leicht, denn den einen wollte man nicht mehr. Na gut, hat man was anderes gemacht. Und zum Schluss war ich dann im Kulturservice tätig. Und ganz zum Schluss, der letzte Job war dann im Wissenschaftsfonds. Ja, und dazwischen alles Mögliche.
Nach der Hackmatura.
Mhm.
Interessant. Und Achso, da war der jüngere Sohn, ist dann in die Schule gekommen und da haben sie...
Dann wieder begonnen
zu arbeiten. Da haben sie aber dann Vollzeit
nicht mehr. Nicht gleich, nein. Nicht gleich. Erst einmal so Halbtagsjob und dann wieder Vollzeit, wie die Kinder halt schon. Also die Kinder, wie der kleinere auch schon halbwegs selbstständig war.
So. Aber können Sie mir noch diese... Zeit, wie haben Sie das erlebt? Sie sagen, Sie waren keine 68erin, weil Sie beschäftigt waren. Aber trotzdem, wie haben Sie die Änderungen der Zeit wahrgenommen? Oder welche Medien haben Sie konsumiert? Oder was hat Sie beeinflusst? Vielleicht können Sie sich auch da ein bisschen zurückerinnern.
Naja, Medien konsumiert. Ich kann mich erinnern, ich habe damals eigentlich hauptsächlich die Presse gelesen. Und dann den Standard, aber das war ja schon viel später, wie der das erste Mal erschienen ist. So habe ich den noch gelesen, die Zeit. Und war, wie sage ich das jetzt, und natürlich eine Ö1-Hörerin der ersten Stunde, mit, wenn das halt möglich war. Und wenn ich sage, keine 68erin. Ich kann mich noch erinnern, da hat mich mal ein Freund gefragt, so in der Freundesrunde, was ich von dem Demos halt in Paris mit dem Cohn Bendit damals noch. Und bei uns war ja das erst viel später. Wir sind ja immer, in Wien ist ja immer alles 10 Jahre später. Und ich habe das überhaupt keine Meinung gehabt. Ich habe keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Ja, die revoltieren soll sein.
Also das war eher eine studentische Bewegung, gell? Ja. Also das war nicht so, wenn man arbeiten gegangen ist oder eben zu Hause war, hat man das gar nicht so mitgekriegt. Das kann ich mir eh ganz gut vorstellen.
Ich habe es halt nicht mitgekriegt, vielleicht viele andere schon, aber ich eigentlich...
Mein Mutter hat auch gesagt, sie hat nichts mitgekriegt, nein. 68.
Also ich würde nicht sagen, nichts, das wird ihre Mutter wahrscheinlich auch sagen, nichts kann man, ist auch nicht ganz richtig, aber halt nicht... Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass mich das jetzt wahnsinnig betrifft. Nämlich, na. Und was natürlich auch in der Kreisgezeit war, Gott sei Dank kann man erinnern, wie wir den ersten Haushaltsbogen ausgefüllt haben. Da war noch auszufüllen, wer der Haushaltsvorstand ist. Und damals hat mein damaliger Mann, der ein bisschen progressiver war als ich und auch wahrscheinlich informiert hat, gemeint, da schreiben wir aber jetzt uns beide hin. Das haben wir dann gemacht, was die denn dann weggeschmissen haben oder keine Ahnung. Nur, was ich erst im Nachhinein gewusst habe, war, dass eigentlich mein Mann mir verbieten hätte können zu arbeiten. Und das ist mir erst viel, viel später bewusst worden. Das habe ich dann eigentlich schon ungeheuerlich gefunden und einen großen Fortschritt, dass das...
Bis 79. So ja. Bis 79.
Muss man sich einmal vorstellen.
Wobei das aber nicht zwingend, also, also wenn es Haut auf Haut gegangen ist, hätte er das können.
Ich habe das gar nicht gewusst.
Es haben sich, glaube ich, auch Ehepaare darauf geeinigt, dass man das.
Ja, das war kein Thema, ja. Also das war überhaupt kein. Ich habe es nicht gewusst.
Darf ich fragen, was Ihr Mann studiert hat?
Architektur. Mhm.
Also sie waren junge Eltern und er hat auf der Uni ein bisschen mehr mitgekriegt.
Ja, ich glaube, er hat generell mehr mitgekriegt, aber eigentlich, wie soll ich sagen, ich bin ja sehr abgeschirmt mit meinen Geschwistern auch aufgewachsen, damals schon in Wien. Wir haben eigentlich überhaupt nichts gewusst. Gar nichts von den, weiß ich nicht, von den einfachsten Dingen, nicht Bescheid gewusst, was man da machen kann oder machen soll oder machen muss. Und dann waren wir halt erwachsen oder volljährig oder wie auch immer oder noch nicht volljährig. Und dann hätten wir auf einmal alles wissen sollen, was natürlich nicht der Fall war. Also das war komisch, also aufs Leben vorbereitet sind wir überhaupt nicht worden. Oder auch, wie soll ich sagen, die Idee, das ist jetzt mein Leben und ich habe da irgendeinen Plan. Ich habe keinen Plan gehabt. Es ist einfach so geworden.
So unter dem Motto, eins kommt zum anderen und dann wird man schon sehen.
Ja, ja, ungefähr so, ja, oder auch nicht die Idee, dass man vielleicht einen Plan haben könnte und sein Leben gestalten könnte. Das war nicht der Fall. Das hat sich auch dann gerecht.
Inwiefern
hat es gerecht? Das hat sich insofern gerecht, dass ich also von einer Ehe oder von einer Partnerschaft irgendwie auch keine wirklichen Vorstellungen gehabt habe, weil die Ehe von meinen Eltern war weder glücklich noch unglücklich. Die waren halt verheiratet und aus. Und mein Vater war auch kein sehr treuer Ehemann. Und ich habe dann, wie soll ich sagen, sowieso ein bisschen vernebelt, benebelt, bin ich da hineingegangen in diese Ehe und dann habe ich eigentlich nicht wirklich gewusst, was mache ich jetzt? Oder was machen wir jetzt? Was machen wir mit dem? Ja, und das war dann, dann hat mein Mann eher schon gewusst, was er machen möchte oder nicht möchte. Und ich habe mir gedacht, das war so eine fast, wie soll ich sagen, naive, infantile Vorstellung, die Liebe währt eh ewig, also da kann gar nichts passieren. Und das war natürlich nicht der Fall.
Also das Versprechen haben sie ernst genommen. War das ein Jungmädchentraum, oder wie?
Ich glaube, das war einfach eine sehr konservative, so als, also man muss verheiratet sein, muss man unbedingt, weil sonst ist das, wie soll ich sagen, also man muss einen Mann haben, weil sonst geht es einem nicht gut. Natürlich.
Aber das ist in der Generation, waren die Leute, haben viele geheiratet, also das war ja. So der Nachkriegsboom und der Wunsch, glaube ich, viele Frauen.
Ja,
Und wann sind sie dann aufgewacht?
Na, aufgewacht bin ich eigentlich dann, wie es offensichtlich war, dass mein Mann nicht nur so, weiß ich nicht, so Liebelein, sondern wirklich eine Freundin gehabt hat. Das war die erste und dann war noch eine. Und bei der ersten habe ich gedacht, dann war es so, dass er überhaupt nicht drüber reden wollte und es war so offensichtlich, dass halt, und natürlich in meinem, wie soll ich sagen, in meiner Wahrnehmung, ich war beschäftigt mit, weiß ich nicht, Kindern, Haushalt, Arbeiten. Und dann bin ich eben da drauf gekommen, also wahnsinnig verheimlicht hat er es ja eigentlich nicht. Und wollte mit ihm reden drüber und er hat es eigentlich verweigert. Er hat gesagt, das ist nicht wahr, also das stimmt nicht. Hätte ich ihn, muss ich jetzt erstmal, wenn ich jetzt da so drüber nachdenke, das war schon eine sehr komische Zeit, weil hätte ihn erwischt, in flagrante, mit der irgendwo, er hätte es geleugnet.
Bin ich gar nicht, oder
wie? Ja, weiß ich nicht, nein, das ist nicht. Ja, das ist ganz anders. Jetzt lache ich drüber. Damals war es nicht lustig.
Ja, das kann ich mir schon vorstellen, ja. Und wie alt waren sie da?
Wie alt wäre ich da gewesen? Da waren wir so 10 Jahre verheiratet, also war sie jetzt um die 30.
Und jetzt muss ich doch noch einmal fragen, diese Möglichkeit, eine Schwangerschaft abzubrechen, wie haben Sie das empfunden, beziehungsweise die Nichtmöglichkeit oder die Schwierigkeit?
Die Schwierigkeit war natürlich eine große Belastung und mit ganz viel Angst verbunden. Und wie das dann möglich war, wie die Fristenlösung eben gesetzt worden ist, das war eine unglaubliche Erleichterung. Ja.
Und die Möglichkeiten der Verhütung, wie sind sie auf das draufgekommen oder wie ist das abgelaufen damals, weil ich mal gehört habe, dass manche Ärzte nur verheirateten Frauen mit 2 Kindern die Pille verschrieben haben.
Nee, ich habe die Pille nicht verschrieben gekriegt vom Arzt, die ersten Jahre, sondern die hat mein damaliger Freund, späterer Mann, mir besorgt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das gar nicht hinterfragt, wurde überhaupt nichts gefragt. Ich habe die genommen und aus und habe es aber nicht besonders gut vertragen. Und dann sind die Kinder gekommen. Und dann habe ich die Pille nimmer mehr genommen, sondern versucht mit diesen diversen Rechenmodellen versucht, eine Schwangerschaft zu verhindern. Und das hat leider nicht wirklich gelungen. Ja. So war das.
Und was gab es damals noch für Möglichkeiten?
Na, die Knaus-Ogino-Methode war es. Spirale habe ich gehabt, habe ich glaube ich sogar gehabt eine Zeit lang. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr, kann sein. Aber das mit denen, dass die Frauen, es hat ja damals kaum Frauenärztinnen gegeben, das waren ja immer nur Männer eigentlich. Und ich glaube, die überwiegende Zahl von Gynäkologen ist immer noch männlich. Also Gynäkologinnen gibt es eher weniger.
Darf ich nur fragen, ja. Diese Stimmung, die Sie beschrieben haben, diese Angst, inwiefern hat es das Leben von Frauen vor 75 geändert, geprägt? Wie kann man sich das vorstellen, wenn es jetzt darum geht, zu beschreiben, in welcher Zeit junge Frauen damals und in welchen Umständen sie gelebt haben. Wie würden Sie das jetzt im Vergleich zu heute beschreiben? Was ist der Unterschied?
Naja, der Unterschied ist, glaube ich, erstens einmal, obwohl da bin ich mir auch nicht so sicher, dass ich halt hoffe, dass die jungen Mädchen oder die jungen Frauen besser Bescheid wissen einfach, weil das war damals, wie ich jung war, das war immer so die, jetzt abgesehen von der Pilleneinnahme, immer so die hoffentlich bin ich nicht schwanger und hoffentlich kommt die Regel. Und wenn die dann nicht pünktlich gekommen ist, dann war das schon wirklich ein großes Drama und eine Belastung. Und aber so ähnlich ist es vielen gegangen in meiner Generation.
Also als praktisch die Angst vor der Schwangerschaft als Dauerzustand.
Ja, eigentlich schon. Das war schon sehr bestimmend.
Also jedes Monat froh sein.
Ja, quasi. Also, ja. Genau.
Das stelle ich mir aber schon vor, dass man das recht klein gehalten hat. Also Angst ist ja etwas, was man sehr lähmen kann. Ne? Haben Sie das auch so empfunden?
Nee, ob ich das damals immer so empfunden habe, weiß ich nicht. Ich habe nur gewusst, dass also die Erleichterung dann kommt, wenn die Blutung einsetzt. Also das, wenn's, wie soll ich sagen, berechtigte Sorge für eine Schwangerschaft gegeben hätte. Also das war schon, ja.
Können Sie mir noch was erzählen über die Kanäle oder was haben Sie gewusst über Frauen oder... Also in der Zeit, weil Sie haben es ja noch erlebt, als 1947 Geborene, was haben die Frauen gemacht dann, wenn sie schwanger waren, ungewollt? Haben Sie das mitgekriegt oder wurde da gar nicht drüber gesprochen?
Ich kann mich nicht erinnern, dass drüber gesprochen wurde, weiß ich nicht. Es ist ja bei mir so gewesen, dass meine Mutter ja eine Anzahl von Abtreibungen hinter sich hatte, die damals wirklich ziemlich brutal waren eigentlich.
Und hat sie Ihnen davon erzählt? Oh, oder?
Das haben wir so mitgekriegt, irgendwann einmal, wie wir alt genug waren.
Dass das mehrfach... wissen Sie, wie die Frauen damals dann haben? Was die Methoden waren oder wie man...
Ja, die haben, also soweit ich weiß, hat meine Mutter dann schon immer einen Arzt gefunden, der das gemacht hat, aber jetzt ohne also nicht Narkose oder so, sondern ziemlich, ja, brutal eigentlich. Und glaube, so meine Mutter, die hat ja auch ständig in der Angst gelebt, schwanger zu sein. Nach 4 Kindern wollte sie eigentlich nimmer mehr. Wobei, so war, erst war meine Schwester und ich, wir sind 3 Jahre auseinander, dann war lang nichts, nämlich 7 Jahre, und dann ist ein Bruder gekommen und dann noch einer. Und dazwischen, nehme ich an, waren einige Abtreibungen.
Aber es ist interessant, das ist vielleicht, das führt uns auch wieder zu dem, was Sie erzählt haben, für, zu dieser Konstellation oder Familienaufstellung. Das, da geht es ja oft darum, um diese Tabus, über dieses Wissen, dass Kinder und Hunde alles wissen, wie man sagt. Ja. Also dass das sozusagen als, obwohl Sie sagen, es ist nicht über Sexualität gesprochen worden.
Ich war aber dauernd da.
Aber sie war dauernd da, genau. Ja. Und über also Aufklärung beinhaltet ja nicht nur Sexualaufklärung, beinhaltet ja das Umgehen mit dem Körper, also das Körpergespür. Ist da irgendwas geredet worden, oder?
Eigentlich nicht. Ich kann mir erinnern, wie ich das erste Mal die Regel gekriegt habe, war ich relativ jung, ich glaube 12. Und dann eine Zeit lang nimmer mehr, und dann weiß ich nicht mehr mit wie vielen Jahren. Und das habe ich meiner Mutter erzählt, ich habe schon gewusst, was das ist. Und der Kommentar von meiner Mutter war, damals war ich 12, hat sie gesagt, jetzt bist du eine Frau. Und ich habe überhaupt nicht gewusst, was soll das jetzt heißen. Ja, und?
Wurde auch nicht weiter?
Nein, das war dann, damit war es erledigt.
Aber eigentlich könnte man sagen, was heißt das? Aber das war eben, einfach das wurde hingenommen.
Und ja, ja, freilich. Jetzt bist du eine Frau und damit war das Thema wieder erledigt. Und ich war dann, weiß ich nicht, vielleicht 2 Jahre eine Frau. Nicht einmal, weil die Regel war halt das eine Mal und dann, weiß ich nicht, eben lang, nimmer mehr und dann wieder. Ja, so war die Erklärung von meiner Mutter.
Interessant. Aber trotzdem haben die Leute ja doch ihre Sexualität gelebt und...
Ja, aber ich glaube, die Frauen, die meisten Frauen immer in Angst.
Immer in Angst.
Ja, also jedenfalls war es bei mir so.
Wie war das eigentlich für die Männer? Die waren ja auch beteiligt. Haben die nicht so viel Angst gehabt? Oder wie war das?
Ja, ich glaube, die Männer haben überhaupt jetzt nicht, wie soll ich sagen, die sind ja nicht schwanger geworden. Und die oft war ja die Lösung dann die, wenn die Frau schwanger geworden ist oder das Mädchen, dann hat es halt gesagt, na gut, jetzt müsst ihr heiraten. Das war ja schon immer Drama in Wirklichkeit. Weil meistens waren das ja junge Burschen, die wollten jetzt nicht unbedingt eine Familie und Vater sein und Frau und Kind haben. Also das war, da ist schon viel daneben gegangen, ja.
Also die wurden sozusagen beim Pflichtgefühl gepackt?
Ja, und eigentlich gezwungen, ja. Nicht? Oder sie haben sich abgeseilt. Oder sie haben gesagt, ich bin nicht der Vater, damals war ja noch kein... Den hat es
wirklich. Ja, das habe ich mir jetzt aber unlängst einmal gefragt, wie ging das eigentlich, wenn ein Mann die Vaterschaft nicht anerkannt hat? Bist du übrig geblieben?
Ja, eigentlich schon.
Also das konnte man zwar angeben, aber nicht durchsetzen.
Nein. Also soweit ich weiß, nein.
Wie war der Status von unehelichen Müttern in Ihrer Generation?
Ich muss ehrlich sagen, gekannt habe ich keine. Ich habe keine gekannt. Aber das wird wahrscheinlich so ähnlich sein, wie soll ich sagen, wie der Status von Alleinerziehenden dann noch immer ist. Nicht? Also wurscht, wie jetzt das Kind oder die Kinder zustande gekommen sind, die ist auf jeden Fall... Sie bleibt auf jeden Fall über. Es gibt ja nur wenig Männer, die sich da wie soll ich sagen, die Verantwortung wirklich auf sich nehmen und für die. Jetzt wahrscheinlich schon mehr als früher. Was gibt sich ja immer noch genug, die sagen, es geht mir nichts an. Und bestenfalls halt zahlen.
Ich glaube, in der Gesetzgebung da hat sich da schon einiges geändert. Also mit dieser gemeinsamen Obsorge. Es ist, kommt total davon, wie der Status zwischen den beiden sich trennenden ist, wie man die Kinder versorgt.
Genau.
Da. Aber es ist, glaube ich, nicht mehr so selbstverständlich, dass die Frau die Kinder zugesprochen kriegt, wie das vor 20 Jahren noch war.
Nein, das glaube ich nicht, aber das glaube ich auch nicht. Aber ich glaube, es ist immer noch, wie soll ich sagen, es gibt immer noch weniger alleinerziehende Männer als alleinerziehende Frauen. Und ich glaube nicht, dass für die Männer ist es auch nicht leichter. Warum soll das leichter sein, dass du ein Kind allein aufziehst? Und es ist natürlich so, dass die Mütter auf jeden Fall, wie soll ich sagen, also die ihre Kinder nicht aufziehen, sondern sie dem Vater überlassen, ein ganz schlechtes Image haben. Hingegen bei Männern ist das jetzt nicht so.
Die sind die Helden. Die kriegen, ja, das stimmt, die kriegen da gleich einen Heiligenschein umgehängt.
Ja, quasi.
Darf ich Sie, ich habe da meinen Interviewleitfaden, Sie haben jetzt eigentlich schon sehr viel gesagt, aber was, wenn ich das richtig verstanden habe, Sie haben über die Möglichkeit, einen Abbruch machen zu lassen, über die Medien erfahren.
Ich glaube schon.
Mhm. Und der Eingriff selber in der Semmelweis-Klinik, haben Sie da Narkose gekriegt?
Ja. Also Narkose, so eine, wie nennt man das, so ein Beruhigungs-, also Narkose war es eigentlich keine, so eine Beruhigungsspritze halt. Das bin ich zappelt.
Wie ist das eigentlich? Wie haben Sie das gemacht damals? War das eine Curettage oder?
Ja. Ich muss jetzt sagen, das waren jetzt nicht wahnsinnige Schmerzen, das könnte ich gar nicht sagen, aber es war halt unangenehm.
Hat man da noch eine Nacht dort bleiben müssen? Oder wie
nein.
Ist das einfach zusammenpackt und gegangen?
Genau. Mhm.
Und der Unterschied war aber doch wesentlich zu dem späteren Abbruch am Fleischmarkt, wesentlich.
Ja, erstens einmal, aber wie gesagt, das war relativ teuer. Und das hat damals die gleiche Ärztin gemacht, die in der Semmelweis-Klinik die Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt hat. Nur man ist dort einfach, wie soll ich sagen, behandelt worden wie ein Mensch mit einem Problem halt. Und nicht wie eine Verbrecherin.
Also das heißt, im öffentlichen Spital gab es zwar auf der Gynäkologie die Möglichkeit, also nach einer Anmeldung, nach einem
Gespräch,
das kostenfrei oder kostenlos durchführen zu lassen.
Ja, genau.
Und trotzdem, wann ist denn das Ambulatorium dann gegründet worden? Oder?
Am Fleischmarkt?
Ja, gab es das immer schon so zweispurig?
Nein, das glaube ich nicht. Das muss später gewesen sein. Das muss dann gewesen sein, wie das eben legal war, der Schwangerschaftsabbruch. Nein, vorher hat es das nicht, dass ich wüsste.
Aber Ihre erster Abbruch war sicher vor, also nach 75, sagen Sie. 1.1.75 war der Stichtag.
Genau, also kurz nachdem es legal war, ist dieser Abbruch durchgeführt. Und so viel ich weiß, war die Semmelweis-Klinik die einzige, die das gemacht hat. Mhm. Also ich weiß von keiner anderen, aber vielleicht bin ich da auch, weiß ich nicht ausreichend informiert.
Na eben, deswegen ist ja immer die Frage, woher haben die Frauen ihre Informationen bekommen? Weil es gab eben die Möglichkeit, in die Ostblockländer zu fahren. Es war immer ein bisschen eine Termingeschichte auch. Ja. Es dürfte vor 75 in Wien auch so Ambulatorien gegeben haben oder Ärzte, die das gemacht haben. Aber das Interessante ist eben, wie wurde gesprochen? Wie hat man es erfahren? Deswegen interessiert uns das so.
Naja, das mit der Fristenlösung, das war schon über die Medien. Es war vorher die Diskussion, das hat man ja auch mitgekriegt. Und dann eben diese, quasi, wie das jetzt genau war, was eigentlich... Nimmer mehr so, das ist so lang her.
Und bei Ihrem Eingriff selber, mit wem haben Sie darüber reden können, außer mit Ihrem Mann, der das ja auch getragen hat, die Entscheidung?
Naja, reden können eigentlich mit sonst niemandem.
Mit Freundinnen auch nicht?
Ich glaube nicht.
War für Sie am belastendsten, bedrohlichsten, schwierigsten, unangenehmsten in diesem Zusammenhang das Interview, oder? Das Gespräch vor dem Abbruch.
Das Gespräch vor dem Abbruch und dann auch die Angst, dass aufgrund dieses Gesprächs der Abbruch nicht durchgeführt wird. Also das war schon eine große Angst eigentlich. Da ist alles andere in den Hintergrund getreten.
Stelle mir das so vor wie eine Prüfungssituation, dass da wirklich auf Herz und Nieren geprüft wurde, ob sie
das... Ja, man hat schon argumentieren müssen, warum man das jetzt macht und warum man dieses Kind nicht zur Welt bringen will. Und es gibt so viele Unterstützungsmöglichkeiten, wenn man was ja alles nicht stimmt. Und es war mir auch wurscht. Ich wollte keine Unterstützungsmöglichkeiten, ich wollte dieses Kind nicht kriegen.
Und Sie haben ja gewusst, warum? Sie haben ja gewusst, was es heißt, ein Kind zu kriegen. Also
ja, ich habe die schon meine zwei Söhne gehabt und eigentlich haben wir gedacht, das ist irgendwie genug.
Ja. Aber dass man trotzdem eine erwachsene, volljährige Frau so verunsichern kann, das ist doch jetzt retrospektiv gedacht, auch wieder.
Ja, wissen Sie, es war nur so, das war einfach so. Das hast du gewusst. Erst einmal musst du das über dich ergehen lassen und wenn du Glück hast, dann sagen die, na gut, darf sein. Das war, weiß ich nicht, wahrscheinlich hat es junge Frauen gegeben, die widerspenstiger waren oder besser informiert oder weiß ich nicht, oder einfach gescheiter.
Aber das Gespräch hat sie so gestresst, dass sie Angst gehabt haben,
Genau.
Und wissen Sie von Frauen, denen die Abtreibung dann verwehrt worden ist? Oder
weiß war das eine Einschüchterung? Nein, weiß ich eigentlich nicht. Ich glaube, das war einfach ein Einschüchterungsversuch und das war dann so. Also bevor dieser Eingriff stattgefunden hat, hat man sich halt hinlegen müssen und hatte diese Dings unter. Und ich war sehr aufgeregt, das weiß ich schon, immer total aufgeregt. Ich habe dann immer nur befürchtet, dass das Ganze nicht stattfinden wird. Und da hat eine von den Krankenschwestern gesagt, na, wenn Sie so aufgeregt sind, dann geht das überhaupt nicht, dann können wir diesen Abbruch nicht machen. Und das in der Situation, das war natürlich, ich dachte, ich müsste jetzt sterben, sofort.
So Angst haben Sie gehabt?
Mhm.
Wahnsinn, oder?
Nee, da war niemand, der gesagt hat, nein, jetzt brauchen Sie sich nicht fürchten, oder das geht schon, das ist gleich vorbei, oder irgendwie gar nichts, nichts. Ja.
Wahnsinn.
Ja, das würde ich wirklich, das möchte ich für niemanden.
Und ist das auch der Grund, warum Sie das Interview geben, um sozusagen dann zu appellieren?
Na, wissen Sie, das ist irgendwie interessant, weil bevor die Marianne mich da angerufen hat und gesagt hat, dass sie Zeitzeuginnen suchen, ist mir das immer wieder eingefallen, warum war es eigentlich nicht, wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem Kreisky, der ja jetzt von all seinen Fehlern und Schwächen abgesehen, wirklich ein großartiger Politiker war und ja dauernd irgendwo zitiert worden ist und dann ist mir das wieder eingefallen.